Superstart, Füllwort. Ich möchte heute sprechen über, also ich habe lange gerätselt, wie ich das nenne. Ich weiß es auch immer noch nicht so ganz genau. Aber es geht um das Ausmaß des Heiligen Geistes in unserem Leben und das Ausmaß des Wirken Gottes. Ich will mit uns ein paar Stellen in der Bibel anschauen, ein bisschen die Geschichte von den Jüngern, die sie mit Jesus hatten. Und aber auch Zusagen, die Gott für uns heute macht, beziehungsweise wo Gott uns sieht, während er sein Reich baut. Ich würde mal starten im Matthäus 26. Das ist mit meiner winzigen Bibel. Das ist so ziemlich am Ende der Reise von Jesus auf unserer Erde. Jesus wurde vor den Hohen Rat gestellt, man hat ihn verhört und währenddessen ist Petrus und die anderen Jünger sind in der Nähe unterwegs, das sage ich gleich. Und zwar ist es der Vers 69. Die meisten werden die Geschichte kennen. Während Petrus draußen im Hof saß, ging eine junge Dienerin vorüber und sagte zu ihm: Du bist doch auch einer von denen, die zu Jesus dem Galiläer gehören. Doch Petrus leugnete laut, sodass es alle hören konnten. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, sagte er. Später, als er draußen am Tor war, bemerkte ihn eine andere Dienerin und auch sie sagte zu den Umstehenden: Dieser Mann war bei Jesus von Nazareth. Und wieder leugnete Petrus, diesmal schwor er sogar: Ich kenne den Mann noch nicht einmal. Ein wenig später kamen andere Umstehende und sagten zu ihm: Du musst einer von ihnen sein. Wir erkennen dich an deinem galiläischen Akzent. Wieder sagte Petrus: Ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Mann nicht. Und in diesem Augenblick krähte der Hahn. Plötzlich fielen Petrus die Worte Jesu wieder ein: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging fort und weinte bitterlich. Wir lesen auch noch eine zweite Stelle in Matthäus 28, 17. Die ist nur ganz kurz, ist wirklich nur der 17. Vers. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an, aber einige zweifelten immer noch. Na, vielleicht sage ich noch ein bisschen was dazu. Also das ist dann ein bisschen später. Jesus ist gekreuzigt worden, Jesus ist zu Grabe gelegt worden, Jesus ist wieder auferstanden. Er zeigt sich den Jüngern mehrfach und kurz bevor er in den Himmel auffährt, steht dieser Vers. Also ich lese ihn nochmal vor. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an, aber einige zweifelten immer noch. Und ich denke mir so, what? Diese Leute, die waren 3 Jahre mit Jesus unterwegs, die haben die allerkrassesten Wunder ever gesehen. Die haben gesehen, wie ungefähr 10.000 Menschen von ein paar Broten und Fischen satt geworden sind. Die haben Tote auferstehen sehen, die haben Heilungen en masse gesehen. Also unzählige, die haben die Lehre vom Lehrer Nummer 1 gehört und trotzdem stehen sie nicht zu ihm, als er gekreuzigt wird und selbst danach, nachdem sie ihn haben auferstehen sehen, der Typ, der gerade am Kreuz hing, steht jetzt vor uns und fährt in den Himmel auf. Selbst dort steht noch, einige zweifelten aber immer noch. Und ich finde das wirklich erstaunlich, weil ich so denke, irgendwie sind es offenbar nicht die krassen Sachen, die wir sehen und erleben, die den Unterschied machen, dass wir jemand sein können, der wirklich in einem übernatürlichen Maß für Gott unterwegs ist, der für die Sachen Gottes einsteht. Und wir gehen mal weiter in die Apostelgeschichte 2. Da passiert was Spannendes. Jesus ist also in den Himmel aufgefahren. Er sagt zu den Jüngern: Bleibt in Jerusalem und wartet auf das Kommen des Heiligen Geistes. Und dann, danke, das sage ich immer dann dazu, wenn es soweit ist. Ab Vers 1. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seinen eigenen Sprachen reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann das sein? Diese Leute stammen aus Galiläa und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Dann wird aufgezählt, was das alles für Länder sind. Viele, viele, viele. Genau, viele ist auch ein Land. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten, fragten sie einander. Doch manche spotteten auch, die sind nur betrunken, das ist alles. Also dort kommt der Heilige Geist, steht dort. Es ist auch relativ interessant, dass dort steht, dass dort viele Juden in vielen verschiedenen Sprachen versammelt waren. Das weist nämlich darauf hin, wann das war. Und zwar, Jesus ist ja zum Passafest gekreuzigt worden. Und im Judentum ist es so, dass 50 Tage nach dem Passafest wird das sogenannte, jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken, wie das heißt. Genau, einige von euch wissen das. Das ist das Fest, wo man feiert, dass Gott die Tora, also die Gesetze, den Menschen gegeben hat. Und das ist ein Pilgerfest, das heißt, dass die Juden von überall her nach Jerusalem kommen, weil dort auch nach den Gesetzen damals, ich weiß nicht, wie das heute ist, waren verschiedene Opfergaben fällig. Das heißt, dort waren sehr, sehr viele verschiedene Leute versammelt. Und das Interessante dabei ist aber, das ist 50 Tage nach der Kreuzigung. Das heißt, es sind nicht irgendwie 5 Jahre und die Leute haben sich sonst wie krass weiterentwickelt und sind jetzt, das, was sie mit Jesus erlebt haben, hat sich so ein bisschen gesetzt und jetzt haben sie das irgendwie auch verstanden und auf einmal geht dort auch eine Kraft hervor, sondern im Prinzip ist es sofort danach, also nach der Himmelfahrt, nach Petrus verleugnet Jesus, nach einige zweifelten immer noch, kommt der Heilige Geist. Und ich lese es jetzt nicht alles vor, aber danach steht Petrus auf und es heißt dort, dass dort ungefähr 3000 Juden versammelt waren. Und er steht auf und leitet ihnen her aus dem Alten Testament, warum Jesus der Christus ist. Jetzt muss man sich überlegen, dieser Petrus, der ist von Einzelnen angesprochen worden. Wir kennen dich doch, du bist doch der immer mit Jesus unterwegs war. Und er sagt, nee, ich nee. Also das müsst ihr verwechseln. Also bei Gott schwöre ich bin's nee. Und 2 Monate später steht der Typ vor 3000 Leuten auf. Das muss man sich mal überlegen, 3000 Leute, wie viele das sind. Und ich weiß auch nicht, in der Bibel ist es oft sehr üblich, dass bei solchen Zählungen nur die Männer genannt werden. Also es kann durchaus sein, dass es in Wirklichkeit 10.000 waren, also Frauen und Kinder auch noch. Und er steht vor so einer Masse auf, alleine, natürlich waren dann auch ein paar Leute dabei, aber er ist der das Wort ergreift und erklärt denen, ach übrigens, Jesus ist der Christus. Und ganz sicher werden die Juden von dieser Botschaft nicht begeistert gewesen sein. Zumindest nicht alle. Und ich finde das erstaunlich, was dort für ein Austausch passiert. Dass von einem Typen, der im höchsten Maß Gott verleugnet vor Einzelnen, plötzlich vor so einer Menschenmenge aufsteht und bekennt, wozu er gehört, wofür er einsteht und was er als Wahrheit sieht. Ich gehe noch ein bisschen weiter, also die Geschichte in der Apostelgeschichte geht dann weiter. Das ist nicht nur bei Petrus so, dass er sehr kühn wird, sondern es ist auch bei den anderen so. Sie sind also sehr kühn unterwegs, sie predigen in der Öffentlichkeit, sie tun ein paar Wunder und dann stoßen sie auf Widerstand. Werden verhört, werden vor einen hohen Rat gestellt. Man sagt ihnen, hört auf damit, Leute, das bringt nur das Volk durcheinander. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 4, 23 bis 31. Sobald sie wieder frei waren, suchten Petrus und Johannes die anderen Gläubigen und erzählten ihnen, was die obersten Priester und Ältesten gesagt hatten. Als sie es hörten, erhoben alle gemeinsam ihre Stimme und beteten. Allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels und der Erde und des Meeres und von allem, was darin lebt. Vor langer Zeit hast du durch den Heiligen Geist und durch den Mund unseres Vorfahren David, deines Dieners gesagt, warum toben die Völker vor Zorn? Warum schmiedeten sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnten sich auf, die Herrscher der Welt verschworen sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Genau das ist hier in dieser Stadt geschehen, denn Herodes Antipas, der Statthalter Pontius Pilatus und das Volk Israel haben sich gegen Jesus, deinen heiligen Knecht, den du gesalbt hast, verschworen. Alles, was sie taten, geschah nach deinem ewigen Willen und Plan, und nun höre ihre Drohung, Herr, und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkündigen. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt, und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Was ich hier interessant finde, es ist also nicht so, dass es einmal Bäm macht und dann ist der Heilige Geist da und alles ist total anders. Also, das ist es schon. Aber das heißt nicht, dass ich nicht wieder in Zeiten komme, wo ich auf Zweifel stoße, wo ich auf Widerstand stoße, wo es nicht so easy ist. Und ich finde es schön, dort zu sehen, dass diese Leute sich versammeln und dass sie sagen, Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen dich, weil wir kommen hier nicht weiter. Und es passiert genau das, von dem du gesprochen hast. Wir werden auf Widerstand stoßen und wir stoßen auf Widerstand. Und der Heilige Geist kommt wieder. Die Erde bebt. Und ich finde das cool, da drin zu sehen, Gott gibt das immer und immer und immer wieder. Weil wir immer und immer wieder davon abhängig sind. Nicht nur einmal. Es macht nicht nur einmal und dann haben wir alles, was wir brauchen, sondern es ist eine Beziehung, die kontinuierlich laufen muss. Am Ende ist es so, dass Jesus durch den Heiligen Geist aus Leuten, die ihn verleugnet haben, die nicht zu ihm standen, auf einmal Leute gemacht haben, die Mut hatten, für ihn einzustehen, die übernatürlich unterwegs waren, die Heilungen gewirkt haben, dass Tote auferstehen, dass Leute nur durch den Schatten von ihnen geheilt worden sind. Also sie sind so gelaufen und dann hat man so den Schatten gesehen und da lag einer, der war eben gelähmt, und dann war er halt nicht mehr gelähmt, ganz normal. Die Leute hatten Erkenntnis und Offenbarung darüber, wer Jesus ist und konnten das auch in Zusammenhang bringen mit dem, was im Alten Testament, also heute würden wir sagen Altes Testament, damals hat man das die Schriften genannt, was dort steht. Also sie hatten auch eine große Offenbarung. Das war nicht nur, da ist irgendwie eine Kraft und jetzt machen wir mal ein bisschen was, sondern die wussten auch, was dort passiert. Und sie hatten auch eine Identität, sie wussten, wer sie sind. Und ich glaube, macht einen ganz großen Unterschied, weil der Petrus, der Jesus verleugnet hat, der wusste das nicht. Aber die Leute nach dem Kommen des Heiligen Geistes, die wussten, wir sind Kinder Gottes und wir sind in einer Autorität unterwegs, die nicht unsere eigene ist. Und ich gucke mir die Geschichte so an und überlege so und denke mir, da gibt es zwischen mir und dem ein ganz schönes Maß noch. Und ich merke aber, da ist wirklich eine Schönheit drin. Weil die Leute wirklich für was einstehen, weil sie ein Herz für die Sache haben, mit Hingabe dabei sind. Und ich möchte uns ein bisschen mit in das hineinnehmen, was ich denke, was Gott dort auch sieht oder tut. Ich glaube, dass Gottes Absicht ist, auf der Erde ein Reich zu bauen. Und man hört das immer so, Reich Gottes, was heißt das? Ich glaube, das bedeutet, dass Gott will, dass eine Kultur geprägt wird unter uns und unter den Leuten, mit denen wir unterwegs sind, wo es normal ist, dass Menschen heil sind, vor allem innerlich, aber auch äußerlich. dass Leute wissen, wer sie sind, dass sie ihre Identität kennen, dass sie mit Vision unterwegs sind, dass es Leute sind, die was voranbringen und nicht nur vor sich hin vegetieren. Und ich glaube, dass Gott das sehr grundsätzlich macht, sehr übernatürlich und wesentlich größer als das, was wir uns vorstellen können. Und ich finde, man sieht das Ausmaß auch ein bisschen bei dem, was oder an dem, was bei den Jüngern passiert, wenn man die Apostelgeschichte mal ein bisschen liest. Das sind keine Sachen, die ein Mensch wirken kann. Da bist du so schnell an deiner Grenze. Das ist ja nicht nur, dass die mutig waren, Sachen zu predigen oder Leute zu heilen, sondern die sind auf massiven Widerstand gestoßen. Die Leute sind eingesperrt worden, die sind ausgepeitscht worden, die sind gesteinigt worden. Die haben richtig krassen Widerstand erlebt und waren super mutig da drin. Da hat keiner gesagt, oh, jetzt habe ich es mir anders überlegt. Ich habe jetzt doch keine so Lust mehr auf Jesus. Sondern die hatten in der Tiefe ihres Herzens eine Überzeugung von wer sie sind und was dieser Weg mit Gott bedeutet. Und dafür sind sie gegangen. Und ich glaube, das ist, was Gott auch für uns will. Und ich glaube, was relativ leicht ist, wenn man sich das so anschaut, ist zu sagen, also Gott, ist ja schön, dass du sowas machen willst, aber ich habe keine Ahnung. Und das Coole, finde ich, daran ist, dass Gott sich bewusst ist, dass wir das nicht hinkriegen. Also dass er uns was anbietet, sein Reich mitzubauen in einer übernatürlichen Art und Weise und gleichzeitig er weiß, wir haben nichts dafür, nichts, nichts. Wir haben weder die Kraft, noch den Mut, noch Übernatürlichkeit. Wir können keine Wunder wirken. Manchmal sind wir lustlos, oft sind wir müde. Weiß er alles. Und sicher kann man noch viel, viel mehr Sachen aufzählen. Und ich finde, was man aber auch in der Geschichte sieht, den Unterschied macht der Heilige Geist. Und ich will uns in ein paar Stellen mit reinnehmen. Ich werde die alle nur anreißen. Und nicht zu lange, zu tief in denen bleiben. Sicher kann man über manche von denen schon alleine eine Predigt halten. Aber ich will uns ein bisschen aufzeigen, welchen Platz Gott dem Heiligen Geist in unserem Leben beimisst. Und zwar gehen wir mal zu Römer 5, Vers 5. Das ist eine Stelle, da hat die Svenja auch neulich mal drüber gepredigt. Ich nehme aber nur den letzten Vers von der ganzen Stelle. Genau genommen ist es 5b. Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Dann gehen wir weiter im Römerbrief ins Kapitel 8, Vers 15. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn Abba, Vater, rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt tief in unserem Herz, dass wir Kinder Gottes sind. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn Abba, Vater, rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und im 14. Kapitel vom Römer steht, im Vers 17, denn im Reich Gottes ist nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und in Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und in Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Wir gehen gleich noch ein bisschen weiter, aber ich finde zusammenfassend, also ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen die Stellen merken, relativ viel. Ich sage ja immer, in welchem Vers das steht, da kann man sich das aufschreiben und auch später nochmal lesen. Ist nur für dich alles, Daniel. Ich finde, dass man dort sieht, dass Gott durch den Heiligen Geist in unseren Herzen Identität baut. Und ich finde, das ist ein sehr zentraler Punkt, weil alles, was es drumherum gibt, ist ohne Identität schwierig. Aber Gott sagt, dass er durch den Heiligen Geist in unser Herz Liebe gibt. dass wir wissen, dass wir seine Kinder sind. Und trotzdem ist es oftmals so, dass wir, also wir kennen die Identität und wir wissen, okay, Gott liebt uns, toll. Und trotzdem scheitern wir an den nächsten Schritten oft. So, was heißt das für uns konkret? So, oftmals weiß ich gar nicht, für wen oder für was soll ich beten? Was soll ich denn jetzt wem irgendwo mitteilen hier? Und dort gibt es auch ein paar sehr interessante Stellen. Es gibt sicher noch viel, viel mehr. Wir gehen nochmal in Römer 7, Vers 6. Deshalb können wir Gott von nun an in einer neuen Weise dienen, nicht wie früher durch Einhaltung jedes einzelnen Buchstabens des Gesetzes, sondern durch den Heiligen Geist. Deshalb können wir Gott von nun an in einer neuen Weise dienen, nicht wie früher durch Einhaltung jedes einzelnen Buchstabens des Gesetzes, sondern durch den Heiligen Geist. Also Gott sagt hier, dass wir in der Lage sind, das Leben zu leben, nicht weil wir es hinkriegen, weil wir es schaffen, alles richtig zu machen, weil wir es schaffen, alle Gesetzmäßigkeiten gut einzuhalten und uns immer korrekt zu verhalten, sondern durch den Heiligen Geist. Das ist Römer 7, Vers 6. Dann gibt es das auch noch sehr, sehr praktisch. Finde ich auch schön. Das ist auch noch Römer 8, Vers 26. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Wo ich denke, cool, ich muss es nicht mal hinbekommen zu beten. So, wo man sagt, na, jeder Christ, und du musst doch aber beten, wenn du Christ bist. Ja, und wenn ich nicht weiß, wie? Und ich finde das cool, dass Gott sagt, selbst dort. Also ich will euch nicht ganz so bombardieren, ich habe noch ein paar Stellen. Habt ihr noch Puste dafür? Gut. Ich habe nicht vor, das ganze Neue Testament zu lesen. Da müssten wir ein Stückchen hier bleiben. Wir gehen mal in 2. Korinther 1, 21 und 22. Gott allein befähigt uns und euch, für Christus einzustehen. Er hat uns einen Auftrag erteilt und bestätigt, dass wir zu ihm gehören, indem er uns den Heiligen Geist ins Herz gab. Dieser ist eine Sicherheit für alles, was er uns noch schenken wird. Gott allein befähigt uns und euch, fest für Christus einzustehen. Er hat uns einen Auftrag erteilt und bestätigt, dass wir zu ihm gehören, indem er uns den Heiligen Geist ins Herz gab. Dieser ist eine Sicherheit für alles, was er uns noch schenken wird. Also auch hier wieder, Gott macht es möglich, dass wir für ihn einstehen. Auf Basis von Identität. Er hat bestätigt, dass wir zu ihm gehören durch den Heiligen Geist. Wir bleiben noch ein bisschen im 2. Korinther, im 3. Kapitel, im Vers 18. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Der Heilige Geist wirkt in uns, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Er ist es, der uns verändert. Er ist es, der es bewirkt. Und ich finde es ganz spannend, im Kapitel später, im 4. Kapitel vom 2. Korinther, im Vers 6 steht, denn Gott, der sprach, es werde Licht in der Finsternis, hat uns in unserem Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Durch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Also es geht weiter, Gott befähigt uns. Gott macht es uns möglich, seine Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Er verändert uns in unserem Herz. Und trotzdem bleibt es so, dass man von außen sieht, wir sind es nicht gewesen. Sondern wir tragen es in einem, hier nennt man das zerbrechliches Gefäß, also das heißt ein Gefäß, wo es sehr viele Spalte und Ritzen gibt, wo Sachen austreten können. Und in dem Fall ist es die Herrlichkeit Gottes, die austritt. Zwei habe ich noch. Immer noch im 2. Korinther, Vers 9. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche. Vielleicht lese ich es nochmal. Also am Anfang spricht Gott zu Paulus. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und dann sagt Paulus, und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit ich die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfungen versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Also auch hier steckt das drin. Gott hat alles, was wir brauchen. Seine Gnade, dass er uns erwählt, dass er unser Leben voranbringt, dass er unser Leben mit Übernatürlichkeit füllt, dass er unser Leben mit Perspektive füllt, mit Bestimmung, mit einem Weg, mit einem nächsten Schritt, mit Weisheit für die konkrete Situation. Das reicht. Das ist ausreichend. Und das letzte steht im Johannes 15, Vers 5. Viele kennen das. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und dort geht es nicht zuerst um die Frucht, sondern es geht um, wer in mir bleibt und ich in ihm. Weil dort die Kraft herkommt. Und diese Sachen, die wir gelesen haben, das ist das, was die Jünger verändert hat. Nicht die vielen Erfahrungen, nicht die vielen Wunder, die die Leute gesehen haben, sondern sie haben selber Kraft empfangen. Kraft, die Identität gibt, die Offenbarung gibt, die Veränderung im Herzen gibt, die Herrlichkeit Gottes hervorbringt, das heißt das Wesen Gottes in mir und es mir möglich macht, das zu teilen, trotz meiner Schwäche. Und das ist, wie Gott sich auch vorstellt, dass wir sein Reich bauen. Also ich hole uns das nochmal auf den Schirm. Eine Kultur, wo Leute geheilt sind, innerlich und äußerlich. Wo Leute ihre Vision kennen, wo Leute ihr Ziel kennen und sich und ihr Umfeld verändern. Und das schafft er durch den Heiligen Geist und nicht durch unsere Kraft. Und ich muss sagen, dass ich das sehr so auf meinem Weg mit Gott, so vor allem in der Anfangszeit, war ganz viel so ein, ich bin jetzt Christ und als Christ, da gehört es dazu, dass ich bete, dass ich Bibel lese, dass ich Lobpreis mache, dass ich Leuten von Jesus erzähle, dass ich lieb und nett bin. Und dann habe ich mich angestrengt und habe versucht, das alles zu sein. Wer hätte es gedacht, das hat nicht so sehr gut funktioniert. Man läuft irgendwann trocken und man merkt, irgendwie ist überhaupt kein Leben drin und warum mache ich das überhaupt? So. Und ich glaube, in dem, was wir hier gelesen haben, steckt aber was ganz anderes drin. Dort steckt drin, dass es wirklich ein überfließendes Leben gibt, ein Abenteuer, eine Übernatürlichkeit, wo mein Leben ein Ziel und eine Bestimmung hat, wo mein Leben Veränderung bringt, für mich, für meine Mitmenschen, für die Leute, die mir wichtig sind und selbst die Leute, die mich nicht mal kennen. Und für das alles kommt es nicht auf meine Eignung an. Und ich finde das wirklich entspannt zu sagen, Jesus, ich habe nichts. Außer zu sagen, ich möchte gerne. Und manchmal frage ich mich, also ich fand das interessant, das kam heute auch, wir haben vorher uns zu beten getroffen, also vor dem Gottesdienst. Und es waren mehrere Leute, die Eindrücke hatten in eine ähnliche Richtung. Also Matthias, weiß ich noch, er hatte einen Liedtext, jetzt ist die Zeit im Glauben aufzustehen. Die anderen, ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern, aber es war eine ähnliche Richtung. Und ich glaube, dass manchmal unser Denken und unsere Vorstellung von dem, was möglich ist, bei dem endet, was wir uns vorstellen können. So, was kann ich mir vorstellen, was ich schon bei einem Menschen bewirken kann? So, ich kann halt ein bisschen freundlich sein, ich lade ihn vielleicht mal zum Essen ein, dann fühlt er sich vielleicht gut. Vielleicht kotzt er sich mal über irgendwas aus. So, aber da endet meins. Und ich glaube, auch manchmal, an mancher Stelle, haben wir uns zufrieden gegeben mit so ein bisschen Christlichkeit. Und so ein bisschen lieb und nett. Und naja, dieses ganz Krasse, was wir in der Bibel lesen, irgendwie gibt's das halt bei uns nicht. Und ich glaube aber, Gottes Maß ist ein ganz anderes. Gottes Maß ist viel größer. Gottes Maß ist das, was die Jünger erleben und darüber hinaus. Gottes Maß für uns, für mich und dich. Und er wirkt es nicht durch unsere Kraft, sondern durch seinen Geist. In vielen, vielen ganz kleinen praktischen Dingen, die sehr alltäglich sind. Es ist nicht der große Knall, sondern es ist das, Jesus, hier ist die Situation, ich habe keine Ahnung, was der nächste Schritt ist. Zeig mir was. Und ich glaube, dass Gott aus uns die gleichen Helden machen will, wie er aus den Jüngern Helden gemacht hat. Und das Einzige, was es braucht, unsere Bereitschaft dafür ist, zu sagen, ich will auch. Und ich glaube auch, deswegen hatten wir das auch am Anfang, dass er das wirklich kontinuierlich will. Das ist nicht nur einmal in toller Gottesdienst, eine tolle Konferenz oder ich habe mal eine krasse Predigt gehört und das war dann irgendwie so und dann war alles ganz toll und eine Woche später ist es wieder vorbei, sondern er will das kontinuierlich. Er will uns immer und immer und immer wieder mit dem Heiligen Geist füllen und uns möglich machen, unser Leben zu bestreiten und darin sein Reich zu bauen, seine Werte weiterzugeben, uns innerlich zu verändern. Genau. Und das, wozu ich uns einladen will. Egal, wo du stehst, was dich beschäftigt, wie sehr du Gott kennst oder nicht kennst, wenn es irgendwas gibt in dem, wo du merkst, das hat was mit mir zu tun, dort spricht Gott mein Herz an. Dann will ich dich einladen, darauf zu reagieren. Weil ich glaube, das eine ist, eine Botschaft zu hören und zu sagen, ja, stimmt oder stimmt vielleicht oder ärgert mich oder nervt irgendwie. Übrigens ist es, wenn dich eine Botschaft nervt oder ärgert, meistens ein Zeichen, dass es sehr an dir arbeitet. Und gerade dann ist es gut, darauf zu reagieren. Weil ansonsten bleibt es nur eine Botschaft. Und ich will uns einladen, dass jeder das, was er dort sieht, was Gott in deinem Herz antriggert, dass du darauf reagierst, anfängst mit ihm drüber zu reden und dich auszustrecken. Und ich glaube, dass wirklich ein Schlüssel dort drin auch ist, zu sagen, Jesus, ich lass meins los. Meine Grenze von was möglich ist. Meine Einschätzung von Situationen, was ich denke, was richtig und falsch ist. Was ich glaube, was in meinem Leben möglich ist. was ich glaube, was mein Schicksal ist oder welchen Sachen ich ausgeliefert bin. Ich lasse alles los, was ich glaube, kontrollieren zu können und was ich denke, dass ich irgendwie Herr darüber werden muss. Und lade Jesus ein zu sagen, Jesus, zeig mir, was du da drin für mich hast. Gib du mir Perspektive für die Sachen. Gib du mir Perspektive für das, was du willst in meinem Leben. Und ich glaube, dass es wirklich herausfordernd ist. Weil meins loszulassen heißt, dass ich meine Kontrolle über Sachen aufgebe. Und dort liegt ein Stück Unsicherheit drin. Tja, wer hat denn dann die Kontrolle? Und was ist, wenn Jesus nicht sofort gleich kommt? Und ich glaube, es ist wichtig, diesen Moment auszuhalten. Und nicht in den Strampeln reinzugehen, jetzt passiert nichts, okay, dann muss ich halt doch wieder. Das ist möglicherweise auch nicht nur eine Sache von heute und von jetzt gerade, sondern auch eine Sache für in nächster Zeit. Wenn du merkst, Jesus arbeitet dort an dir, der Heilige Geist spricht irgendwie mit dir, du merkst, das bringt dich in eine Unruhe innerlich, dann fang an, das loszulassen, was ich aufgezählt hatte. Und Jesus einzuladen, dir was Neues zu zeigen. Und zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich habe nichts, aber ich weiß, dieses Leben, was du für mich hast, dieses Reich, was du bauen willst, das ist wirklich gut. Weil dort gibt's Bestimmung für mich. Dort ist Frieden in jeglicher Hinsicht. Dort ist eine endlose Ruhe, weil ich weiß, ich bin an dem Platz, wo ich hingehöre. Ich würde gern, dass wir noch eine Zeit nehmen, wo jeder das, was ihn beschäftigt, bewegt, was auch immer, auf seine Art und Weise nochmal vor Gott bringen kann. So, weil es wichtig ist, dass du dein Persönliches draus machst. Und es muss nicht alles sein, es muss auch nicht so sein, wie ich es gesagt habe. Schau einfach, was für dich passt. So, ihr könnt schon mal euch ein bisschen an eure Instrumente begeben. Also wir werden ein bisschen Musik spielen. Wird aber nicht ganz so viele Lieder geben. Es geht eher darum, ein bisschen einen Raum zu schaffen, wo du auch für dich bist und nicht jeder im Raum hört, was du erzählst. Und fühl dich einfach frei, vor Gott zu kommen und ihm zu sagen, wo du stehst. Genau. Und auch wenn du sagst, was weiß ich, wer Jesus ist, so, dann nutzt die Gelegenheit zu reagieren und zu sagen, was dich nervt, was dich ärgert, was dich freut, was du dir wünschst, wo du stehst. Genau. Thank you.
Thank you.
Jesus, ich danke dir, dass du echt unser Herz kennst. Jesus, ich danke dir, dass du dich über uns freust. Dass du es cool findest, wenn wir da sind. Jesus, ich danke dir, dass du echt wohlwollend für uns bist und liebevoll. Ich freue mich, dass du unser Herz kennst, dass du weißt, was wir brauchen, dass du uns anfeuerst. Ich danke dir, dass du Mut zusprichst. Und dass du alles hast und dass du alles bist, was wir brauchen. Jesus, ich danke dir, dass in dir wirklich zu Hause ist. Ich danke dir, dass bei dir Ankommen und Ruhe ist. Ich danke dir, dass wir bei dir zum Frieden kommen können. Und dass du so viel mehr hast für uns. Jesus, ich danke dir, dass es nicht darum geht, was Neues zu starten und sich mehr anzustrengen. Sondern dass aus dem, wo wir mit dir sind und wo wir anschauen, wie du uns magst, wie du dich über uns freust, dass dort in unserem Herzen was Neues entsteht, dass du was Neues voranbringst. Heiliger Geist, ich spreche über uns aus, wirk stark an uns. Wir öffnen dir unser Herz und sagen, wir haben nichts von alledem, aber du bist genug. Du bist genug. Und wir halten nicht fest an dem, was wir glauben zu wissen. Und an unserer Einschätzung. Und daran Sachen zu kontrollieren. Und laden dich ein, Jesus, zeig du uns, was du willst in unserem Leben. Übernimm du die Kontrolle über Situationen, dass unsere Anstrengung aufhört da drin. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns echt erfüllst. Jeden dort an dem Punkt, wo er gerade steht. Heiliger Geist, ich setze nächste Schritte für jeden von uns frei. Individuell das, was für jeden dran ist. Oh, ich freue mich, dass du echt gut bist. Und Jesus, nimm uns mit hinein in den Weg. Nimm uns mit hinein in den Weg. In was Beständiges, in was Stetiges. Und erfüll uns neu regelmäßig mit dem Heiligen Geist, weil wir sind drauf angewiesen und wir brauchen das. Und ich danke dir, dass du nicht geizt mit deinem Segen, dass du nicht geizt mit dem Heiligen Geist, dass wir es nicht herbeibeten müssen, sondern dass du drauf wartest, es auszugießen. Wir öffnen unsere Herzen dafür. Also ich würde den, der möchte, noch einladen. Also offiziell ist es hier zu Ende. Aber es werden noch Leute hier vorne sein, die mit jedem beten, der irgendwie was hat. Oder wenn du auch merkst, dich beschäftigt was, dort willst du tiefer rein und du willst, dass Leute nochmal mit dir hinhören, dich nochmal segnen, dann komm doch nach vorn. Wenn du was anderes hast, wenn du Schmerzen hast, wenn du krank bist, wenn du in irgendeinem anderen Bereich Heilung, Weisung, Weisheit irgendwas brauchst, dann komm doch nach vorne. Es werden Leute da sein, die mit dir beten. Genau, ansonsten gibt's heute was zu essen? Oh, es gibt Chili con Carne. Yeah! Also, ansonsten, genau, lasst euch das leckere Essen schmecken. Und die Nati sagt jetzt noch was.
Zum Abschluss, wer Lust hat zu kochen, ihr seid herzlich eingeladen. Die Liste ist wieder sehr leer. Genau. Und seid gesegnet und lasst es euch schmecken.